Also die Kreativität besteht eher drinnen, zu wissen, wann man aufhört und das Ding zu sehen und zu sehen. Weil oft braucht man ja nur was nehmen und umdrehen oder so.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich bin ja ein großer Fan davon, wenn sich die Dinge irgendwie so schön und wie von Zauberhand ganz alleine irgendwie ergeben. Und das heutige Gespräch ist quasi ein Paradebeispiel dafür, wie es funktionieren kann. Ich habe vor ein paar Wochen den Florian Reiter von Chilitin gefragt, ob er zum Podcast kommen möchte. Dann haben wir den Tobias Urban getroffen in der Ausstellung. Da hat sich gleich ein schönes Gespräch entwickelt und er ist quasi gleich mitgekommen. Und daraus hat sich dann die Idee natürlich entsponnen, dass es eigentlich spannend wäre, mit allen vieren Mitgliedern von Chilitin zu sprechen. Und ja, ich komme meinem Ziel näher. Heute bei mir zu Gast der Dritte im Bunde, Ali Janka. Und ich habe natürlich wiederum versucht, mir zu überlegen, was denn noch gefehlt haben könnte in den Gesprächen mit den ersten, also mit Florian und Tobias. Bin aber dann relativ schnell davon abgekommen, weil jedes Gespräch ist anders, so auch dieses. Und ich freue mich sehr darauf und sage herzlich willkommen, Ali Janka. Ali, auch kurzform, wir tragen denselben vollen Vornamen, Alexander. Mhm. Du wurdest zu einem Ali und ich zu einem Axi. Wann wurdest du zum Ali?
Wie ich so 4 Jahre alt war vielleicht. Mhm. Ziemlich früh.
Ja. Und hast du irgendwann einmal gedacht, dass du das ablegen musst, weil das irgendwie zu wenig ernsthaft ist?
Das Ali?
Ja.
Das Ali ist doch ein ganz ernsthafter Name.
Ja. Aber so als, also ich sage das aus meiner, weil ich hatte immer so dann, ich hatte mal so Anwandlungen, dass ich mir gedacht habe, also Axi, das also wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle bei einem, ich hab irgendwie das Vertrauen dann verloren in diese Abkürzung.
Ich krieg dann halt manchmal, ob ich Araber bin.
Mhm. Ja. Bist du nicht?
Könnte ja sein. Ich habe immer gedacht, ich bin aus Ägypten, wie ich Kind war.
Ja. Nein, es gab ja, gab es nicht so einen Schweizer Skifahrer mit Nachnamen Janka? Carlo Janka.
Und irgendein Fußballer, glaube ich, aber der Nachname ist Sorbisch.
Sorbisch?
Ja.
Okay.
Das ist eine Volksgruppe in Ostdeutschland, eine slawische Volksgruppe.
Aha. Also da bist du her?
Da ist ein Teil der Familie her. Ja.
Aber du bist in
Österreich.
Österreich geboren. Aufgeboren und, wie sagt man so blöd, so sozialisiert. Mhm. Ja. Furchtbares Wort. Aber wie hat es dann begonnen mit der Kunst? Ich meine, ich habe jetzt vom Florian schon gehört und vom Tobias, wie das bei Ihnen irgendwie so losgegangen ist. Wird sich bei dir, ich bin gespannt, ob das eine ähnliche Biografie ist.
Ich habe halt immer viel gezeichnet, schon immer. Mhm. Und dann habe ich mit zum Malen angefangen, aber eigentlich war Zeichnung immer mehr mein Ding wie die Malerei. Mhm. Und irgendwann war ich dann weil ich aber viel programmiert. Mhm. Und dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht beim Rainer und habe aber gleichzeitig Computerwissenschaften studiert. Und dann sind die Computerwissenschaften aber weggebrochen.
Weil?
Weil mich eigentlich nur der zweite Studienabschnitt interessiert hat und ich nicht den Nerv gehabt hat, durch den ersten zu lavieren.
Naja, also das ist, da denke ich mir, ich habe ja bei Kunstgeschichte studiert und habe mir aber eigentlich auch gedacht, so, also Architektur, das würde mich schon interessieren, sowas bauen und entwerfen. Aber dann habe ich festgestellt, bis man mal irgendwo nur ansatzweise dorthin kommt, muss man mal sich durch die komplette Mathematik wühlen und das war ausgeschlossen bei mir.
Und dann, wenn du zum Arbeiten anfängst, musst du mal in einem Großbüro 10 Jahre Fensterrahmen Fassungen zeichnen oder so.
Gut, also die Computer, aber hast du dich trotzdem mit dem Computer, warst du so ein Computer-Kid?
Nicht wirklich, aber es hat mich inhaltlich interessiert und ich habe dann auch einige Arbeiten gemacht, die sich damit beschäftigt haben, früher, wie ich ganz jung war.
Ja.
Also und dann hat sie sich aber vor Gelatin und vor der zweiten Phase, wo sie das Feld dann für mich geöffnet hat und dann waren ein paar Ausstellungen und das war dann auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, also mit Tobias und Flo und Wolfgang, weil die haben auch Dinge gemacht. Mhm. Und dann stolpert man immer wieder übereinander und denkt sich, das ist interessant und dann gibt es Synergie und dann entsteht was. Synergie ist auch ein blödes Wort. Das kann man dann gibt es eine Energie.
Mhm. So mit, also so eine wechselseitige.
Ja, also man merkt, es gibt jetzt einen Moment, wo man was tun kann, zusammen.
Mhm. Na gut, ich meine, das ist ja, ich bin direkt froh, dass du jetzt direkt da in diesen, auf diesen Punkt kommst, weil das war, also weil ich habe mir das natürlich gedacht, von Anfang an, wie ich über euch nachgedacht habe, wie das funktioniert, wie so eine Methodik des Kollektivs funktioniert. Und mir ist dann schon irgendwie klar, dass man dann eben sich darauf, dass man darauf vertrauen kann, dass man was vielleicht in die Mitte wirft, aber dann wird etwas anderes in die Mitte geworfen und dieses Miteinander, dass sich dieses Gefühl dann einstellt, dass es dann einfach immer mehr wird. Ne?
Es ist ja auch so, wenn man alleine arbeitet, man ist ja dauernd in so einem Gedankenprozess und man ist natürlich in Konversation mit Dingen, die um einen sind, mit der Kunstgeschichte, mit Dingen, die man weiß und vor allem mit den ganzen anderen Personen, die in einem leben, weil man ist ja vielschichtig. Das heißt, man hat in sich selber auch schon so eine Kooperation und so eine Reibung sozusagen. Und wenn man dann wirklich zu viert arbeitet, dann breitet man dieses Feld der inneren Reibung an und nach außen aus.
Mhm.
Und dann gibt es diese äußere Reibung und diese, also Momente, wo Energie entstehen, wo was vorwärts treibt oder wo dann was blockiert wird, wo eine bestimmte Euphorie dann eingeschränkt wird.
Mhm.
Und das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Der West war mal bei uns im Atelier und dann hat er gesagt, ja, bei euch ist ja ganz gut, wenn man da alleine so dahin arbeitet, dann wird man so euphorisch, dass da niemanden gibt, der das dann wieder abkattet sozusagen und dann einen Haken schlägt.
Korrigiert.
Ja, einfach einen anderen Gedanken reinbringt oder...
Ja, also das denke ich mir natürlich auch. Ich meine, du hast jetzt gesagt, jeder hat ja für sich selber auch mehrere Seiten oder auch mehrere Personen, die in einem wohnen. Wenn du jetzt als Künstler alleine arbeitest, dann musst du dich als Privatperson dann auch irgendwie trennen von deiner künstlerischen Tätigkeit?
Ich glaube, das kommt darauf an, welche Art von Kunst man macht.
Mhm.
Es ist, ich meine, das Gute ist ja, wenn man ein gutes Ding macht, dass sie das von einem trennt. Dass dieses Objekt, was auch immer das ist, plötzlich ohne einen existieren kann und seine eigene Geschichte erzählt. Also dass das von einem selber losgelöst ist. Das ist ja dann toll, wenn das passiert.
Mhm. Na gut, aber das ist dann ja schon da, also ich meine, da bin ich jetzt schon, also da, das ist ja dieser Moment, wo ich immer dann denke, okay, natürlich, so weit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja? weil mir dieses Stückchen Weg, das fehlt mir ja, weil ich das nicht kenne, dieses Gefühl, wenn ich etwas schaffe und es ist dann frei und es kann gehen und es funktioniert alleine und ich bin als ich nehme eine neue Position als Kreateur oder als Schaffender ein. Aber ich habe mir eher gedacht, wenn ich meine, wir haben ja heutzutage die Thematik Homeoffice, pipapo, als Künstler die Frage, habe ich bei mir zu Hause ein Atelier, ist das einfach der Raum neben meinem Schlafzimmer oder brauche ich einen Ort, der woanders ist, dass ich dorthin gehe, dass ich so eine gewisse Distanz bekomme. Und da gebe ich dir recht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber wenn du als eigenständiger Künstler arbeitest, ist es eben deine Entscheidung. Aber wenn du jetzt zu viert, dann muss ja das auch geklärt sein.
Ja, da will man nicht unbedingt alle drei anderen dauernd um sich haben, weil da wirst du ja wahnsinnig. Ja. Also es ist zwar nicht gut, wenn man sie nur, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man sie dann nicht nur für Probleme und Arbeiten und weil es kommt dann doch einiges auf einen zu, dass man so versucht, das Wichtige ist, solange mehr rauskommt, wenn man zu viert arbeitet, ist es gut. Und solange es Spaß macht oder Freude macht.
Ja, aber es braucht natürlich auch diese Hygiene, dass man eben sich nicht auf die Nerven geht, dass man gewisse Orte schafft oder Punkte schafft.
Man geht sie auch auf die Nerven und es gibt Dinge, die werden einem immer nerven, aber es ist mehr so wie Familie oder so. Mhm. Also so, da wird man so reingeworfen und mit dem geht man um. Mhm. Und an diesen Konflikten und Dingen, die dann auch oft da bestehen bleiben, das ist ganz gut fürs Ego, um das ein bisschen abzuraspeln. Ein bisschen von den, weil man sich seine eigenen Reaktionsmuster bewusst werden und an sich selber ein bisschen rumzuraspeln. Das ist ganz gut, wenn man da braucht man Leute um sich. Weil wenn man jetzt nicht so Leute um sich hat, an denen die wo man intensive Beziehung hat, was so eine Arbeitsbeziehung ist, dann da gibt es dann viel Raspelflächen. Das ist ganz gut.
Ich meine, Arbeitsflächen, Gruppe, ich meine, du hast vorher gesagt, jetzt gerade Familie. Ich glaube, dass, also für Familie ist sowas ganz Spezielles, oder? Da passt man irgendwie liebevoll aufeinander auf. Und ich glaube, das ist irgendwie, also wahrscheinlich verändert sich das auch die ganze Zeit.
Es verändert sich die ganze Zeit. Genauso wie man sich selber verändert und oft ja nicht einmal einem selber bewusst ist, wie man sich selber verändert. Also es ist schon genug komplex, sie selber zu beobachten und dann nur in der Dynamik mit vier Leuten. Also das kann man nur das kann man so durchwandern und
Man muss halt dann irgendwie, man muss halt dann offen sein für Veränderungen. Ja. Ich meine, ich denke mal ja so vier Leute kreativ, es hätte ja auch sein können, dass einer von euch, ich weiß nicht, jetzt unbedingt plötzlich nach Korea auswandern muss, weil er dort die Liebe seines Lebens getroffen hat oder draufkommt, das funktioniert gar nicht mehr.
Ich war in New York eine Zeit lang.
Okay, also es gab diese geografischen Trennungen.
Also ohne Gelatin wäre ich nicht in Wien wohnen geblieben, zumindest für 20 Jahre oder so. Ich habe immer eine zweite Stadt gehabt, meine Liebhaber waren auch immer nie in Österreich. Aber in New York, das war dann auch wieder gut, weil dann bringt man was anderes rein. Dann haben wir angefangen, viele Dinge in New York zu machen, weil man halt vor Ort ist.
Ja. Naja, New York ist nicht schlecht, ne? Da kann man sich schon was, da kann man schon was mitnehmen.
Das war eine lustige Zeit, dort war.
Aber das ist eigentlich ein Punkt, auf den ich habe hier nämlich auch aufgeschrieben, ist vielleicht so ein bisschen ein blöder Vergleich, aber also wenn man jetzt, also nehmen wir mal die Beatles, ja, es waren ja auch vier Typen und da gab es ja dann, wie die Yoko Ono dann da war, hat das ja viel verändert. Oder vielleicht auch zu Ende gebracht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Beatles-Biograf, aber Habt ihr geschaut, dass ihr so eine unantastbare Einheit nach innen seid, als vier, oder war das eine durchlässige Haut, wo sich immer was getan hat?
Wir haben uns das nie so genau überlegt.
Nicht überlegt, ja.
Also nicht programmatisch irgendwie vorher Regeln festgesetzt. Das ist wie so ein, haben wir mal geschrieben, wie ein Salat am Feld, wo so die Blätter übereinander wachsen und manchmal nimmt er ein bisschen Erde mit, dann gibt es ein bisschen Erde zwischen den Blättern und es wächst halt so dahin übereinander und faltet sie übereinander. Mhm. Und manchmal kommt der Hase und beißt ein Loch rein und dann fault vielleicht ein Blatt weg und dann wächst vielleicht ein neues drüber und vielleicht, ja.
Also, ja, ich glaube, dass man sowieso, das ist ja, wenn man jetzt einen Menschen heiratet, dann macht man ja im Idealfall auch keinen 40-Jahres-Plan. Mhm. Sondern dann hat man einfach gerade die Empfindung, das passt jetzt einfach gut und man geht einmal los gemeinsam und dann schaut man, was kommt. Und wenn die Liebe groß ist, dann nimmt man auch Veränderungen oder Einflüsse von außen manchmal in Kauf oder manchmal ist es ja dann auch gut. Es verändert sich dann einfach. Es ist
irgendwie das so. Ist ja gut, wenn, also es muss ja jeder von uns das eigene Leben haben. Das ist ja wichtig. Mhm. Weil sonst wird man ja wieder zu einer Person, die nur in der eigenen Suppe rumrührt. Mhm. Es ist ja gut, dass man diese verschiedenen Winkel hat.
Mhm. Habt ihr eigentlich sowas wie einen Schuh fix?
Manchmal mache ich, also nicht wirklich. Mhm. Wir haben sowas gehabt wie mitarbeiterfreie Tage.
Okay, das, wo nur ihr da wart.
Genau. Sollte man, glaube ich, wieder einführen.
Das ist also einfach, um sich wieder auf eine Linie zu bringen oder auszutauschen oder zu zählen, geht es da dann
eher Zeit zusammen verbringen und nicht nur so
Rurkeln.
Business. Mhm.
Du sagst, solltet sie wieder machen? Ist wenn man erfolgreicher und erfolgreicher wird, ist das natürlich etwas, das verändert natürlich auch viel, nicht? Da steigt der Druck. Ich denke mal, also ich höre das oft von Künstlerinnen und Künstlern, dass die Zeit an der Akademie einfach so wie die geschützte Werkstatt, das ist die schönste Zeit. Und dass dann eigentlich so, wenn die Einflüsse von außen beginnen, so einen zu dominieren, dass dann irgendwie, dann sind ganz viele andere Dinge wichtig. Und dann kommt das Wesentliche zu kurz, nämlich die Kreativität und das Kunstmachen. Mhm. Muss man darum kämpfen? Kämpft ihr darum?
Also es gibt zum Beispiel Dinge, die funktionieren am Markt und die zahlen dann das Atelier und die Miete und einen selber und das ist ja okay, weil sonst müssten wir ja woanders arbeiten. Mhm. Und man muss halt auch schauen, dass man immer trotzdem noch sie Dinge macht, die man weiterverfolgt. Also ich glaube, man kann das ausbalancieren und beides gleichzeitig machen. Mhm.
Also das ist schon so etwas, was man, ja, aber ich glaube, das ist halt das Leben. Ja, man muss sich über, ich meine, ich mache den Podcast hier und damit verdiene ich jetzt keine Kohle. Das mache ich, weil mich das inspiriert und weil mich das mit interessanten Leuten zusammenbringt. Aber ich muss halt trotzdem schauen, dass ich Bilder verkaufe.
Ja, Gedi Siboney hat halt diese Blue-Chip-Arbeiten, die aus den LKWs rausgeschnitten sind. Mhm. Und mit dem verdient er jetzt sein Geld, aber seine eigentliche Arbeit, die er sonst weiter treibt, die macht er trotzdem, aber da gibt es halt kein Geld dafür. Das Problem ist halt, dass dann zu, also wir funktionieren eben auch nicht so gut in diesem maschinellen Wirtschaftsfabriksmäßig, wir können das gar nicht. dieses Format zu bedienen. Wir sind zu unförmig für so sperrig und zu unregelmäßig und zu wabbernd und dann wieder zu fest, das wollen wir gar nicht.
Ja. Ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe mir nämlich hier auch aufgeschrieben, ich würde jetzt nicht unbedingt von Spießigkeit reden oder bürgerlich, aber so in einem gesellschaftlichen Kontext würde man sagen, man ist als 16-, 17-Jähriger mal kurz Punk oder dann schließt sich einer anderen Jugendkultur an und dann lässt man sich doch breitschlagen von den Eltern und studiert halt was und dann geht man in einen Beruf und diese Momente des Ausbrechens und des Waberns und des nicht sich einordnen Lassens, die werden halt immer kleiner. Mhm. Zugegebenermaßen, wenn man sich dazu entschließt, den Beruf zu machen als Künstler, dann kann man möglicherweise, hat man mehr Möglichkeiten, offen zu bleiben. Aber trotzdem schleicht sich irgendwann doch eine Bürgerlichkeit ein im Sinne von, man weiß, was man tun muss, damit das einfach funktioniert, weil man ja halt dann auch Verpflichtungen hat.
Ja.
Wie bürgerlich ist Gelatin geworden? So eine blöde Frage. Das wäre jetzt so eine Radiofrage.
Was ist eigentlich bürgerlich? Ja,
ich warte, deswegen ist eine blöde Frage. Ja, naja, was unterscheidet sich?
Naja, hoffentlich auch ein bisschen.
Ja, naja, ich glaube, man darf sich auch davon nicht verwehren, aber was würde der 20-jährige Alianka jetzt, wenn ich dem heutigen Alianka sagen? Würde er sagen, na, Alter, wo sind deine Ideale? Oder hey, eigentlich cool, dass du noch 77% von dem, was du damals...
Ich hab mir immer so ein bisschen unverbunden gefühlt diesen Begriffen gegenüber. Mhm. Auch den Begriffen, also ganz einfach so Junge zu sein, war für mich ein totales Problem. Mhm. Wie im Vergleich mit den anderen Jungs in der Schule. Mhm. Und solche Dinge, ich habe mir immer gefühlt, als würde ich, und es ist nur immer so, als wäre ich nicht ganz Teil davon. Mhm. Das ist einfach so.
Ein Teil wovon?
Von so Gruppenbegriffen.
Okay. Mhm. Naja, aber das ist ja dann eh schon, damit ist ja die Antwort gegeben. Ich glaube, das ist dann eben, dann entfaltet man sich halt total individuell. Aber trotzdem bist du ja trotzdem in einen, also niemand ist eine Insel. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wie wir alle, ich denke mal, ich habe mir mal so mir eine die ganz frühen Bilder von Jean-Michel Basquiat angeschaut, die er gemacht hat für seine erste große Ausstellung, glaube ich, in New York, 81. Und das war ja, der wurde ja über Nacht dann zum Superstar. Und dann alle haben drüber geschrieben, alle haben ihn gefeiert. Und der muss ja dann einen Monat nach dieser Ausstellung, wenn er dann wieder im Atelier war, er entweder ganz anders gewesen sein, das muss sich so viel in seinem Kopf getan haben, oder er muss vielleicht darum gekämpft haben, dass er das nicht an sich ranlässt, aber ich habe so das Gefühl, dass die Bilder danach, die waren schon anders.
Mhm.
Da ist man ja ständig, da kommt Kritik und da kommen, da, ob man jetzt sagt, man kann natürlich sagen, also ich bin da, ich lasse das nicht, das prallt an mir ab, aber mitbekommen tut man es trotzdem. Ja? Mhm. Also es ist, glaube ich, ein ständiges Verändern. Und das ist für jeden einzelnen Menschen schon schwierig. Und dann, wenn man zu viert durchs Leben geht, oder ist halt so, wie jung warst du, wie ihr Gelatin gegründet habt?
Bei zu viert ist es ja gut, dass man sich auch bei so Gesprächen permanent total widerspricht.
Mhm. Ja, das merke ich jetzt auch schon.
Und das ist ja das Tolle.
Ja. Ja, außer, das muss man muss es halt auch austragen, das muss halt auch ausgesprochen sein, dass man, das muss das aushalten. Mhm. Ja, so wie in einer guten Beziehung. Ich denke mal, wenn man jetzt mit 18 sich sonst, verheiratet.
Sonst arbeitet man ja nicht zusammen, wenn man sie, also wenn wir alle, wenn wir vier alle gleich wären, dann würde es ja nicht bereichern, dass man zu viert, dass zu viert mehr rauskommt. Mhm. Weil dann bist eh auf einer. Also es gibt natürlich schon viele Bereiche, wo wir uns überschneiden.
Ja, das wäre natürlich, ich meine, ich habe mir irgendwie gedacht, es gibt, du machst die Buchhaltung und der andere macht die Visualisierungen und der dritte macht die Großkonzepte und
nein, es gibt, macht die Kommunikation. Es gibt natürlich schon Stärken der einzelnen Leute. Mhm. Aber das mischt sich dann auch. Mhm. Aber da Tobias kann Sachen, die ich nicht kann, der Flo kann Sachen, die ich nicht kann und der Wolfgang kann Sachen, die ich nicht kann. Mhm. Ich kann wieder manche Sachen, die
nur du kannst.
Die ich besser, also können tut jeder alles ein bisschen, aber wo man halt da mehr, die haben mehr liegen oder so.
Ja, es ist ja so kompliziert, weil ich denke mir so, ich habe dann so Vorstellungen, dann gibt es irgendwie, ihr müsst irgendwie besprechen, eine Ausstellung mit eurem italienischen, mit eurer italienischen Galerie. Das dann, da denke ich mir dann so, da heißt es dann, okay, Wolfgang, mach du das, weil du hast den besten Draht zu denen, oder?
Na, wenn man eine Ausstellung macht, dann muss man ja mal zu viert reden. Mhm. Wo, warum, was, wieso, an was arbeitet man, was wie man, also und dann gibt es halt eine Person, die kommuniziert mit der. Mhm.
Aber die wird schon dann festgelegt. Also.
Ja, weil sie kann sie, weil sonst kommt nur Chaos, sonst weiß die Person, mit der man in Kontakt ist, ja nicht, mit wem sie sprechen soll.
Mhm. Ja. Na klar, ich meine, das ist, also wenn man jetzt, ich meine, wenn ich mal eure Arbeit besticht durch, für mich, durch auch eine, das ist jetzt ein dünnes Eis, weil ich will da jetzt auf gar keinen Fall irgendetwas hineininterpretieren. Ja? Aber ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, wie ich bei euch war in der Wielandstraße, da war so richtig einfach viel Kreativität, viel Arbeit, da hat man, das war so, ich habe so das Gefühl gehabt, da passiert ganz viel und da ist ganz viel Platz jetzt für noch Seitenwege oder Nebenwege oder das kann dann in eine andere Richtung gehen. Und oben war dann, aber im Büro war totale Ordnung, nicht? Und der Flo hat halt gesagt, also chaotische Buchhaltung ist uncool. Ja? Mhm. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig.
Da hast du nur Stress. Mhm.
So ist also es.
Manche Dinge muss man organisieren, genauso wie wenn man mit mehreren Leuten in einer Werkstatt arbeitet, dass man manchmal aufsaugt, dass man das Werkzeug zurückräumt, dass man, also so Dinge, sonst macht man sich selber das Leben schwer. Mhm.
Aber das sind so, ich glaube, so in diesen praktischen Dingen, da müsst ihr ja schon irgendwie ja euch aufeinander verlassen können, weil es ist wahnsinnig mühsam, wenn einer eben nie mithilft, dann die Werkstatt aufräumen, ne? Das ist dann irgendwann mal unfair.
Na, das muss man eher, das lernt man dann so Leuten, die irgendwie einen Job gemacht haben, dass man einfach jeden Tag, bevor man geht, oder wenn man eine Sache fertig hat, ein Projekt, den Arbeitsplatz ganz frei räumt und so weiter. Mhm. Dass da, weil dann braucht vielleicht wer anderer den Tisch. Mhm. Das ist sogar, wenn man alleine arbeitet in so einer eigenen Werkstatt und man macht es nicht, dann wird es auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Außer du merkst da genau, auf welchen Platz du jetzt den Bohrer fallen hast lassen, bevor du auf ein Bier gegangen bist oder so.
Ja, aber das weißt halt nur du selber, nicht? Das ist ein bisschen rücksichtslos gegenüber.
Ja, aber anderen. Das merkst du ja nicht, wenn der, also.
Wenn der jetzt ein Bier war, dann vielleicht schon.
Aber natürlich ist gut, also wir haben jetzt nicht so eine Fetischwerkstatt von einem Handwerkstriebverbrecher, wo minutiös jede Schraube in ihrem Schächtelchen liegt und alles immer perfekt eingeschlichtet und geputzt ist und so. Also da sind wir einfach zu.
Wabernd.
Zu wabernd, ja. Das wäre anstrengend in einem. Also da müsste man einfach genug anal sein oder so.
Mhm. Ja. Naja, du hast ja vorher gesagt, Mitarbeiterfreiheit, das ist ein interessantes Stichwort. Wie viele Leute arbeiten denn so bei euch so mit?
Es ist verschieden, je nach Projekt.
Und habt ihr da so einen festen Stamm an Leuten?
Wir haben fest angestellt. Und wenn es ein größeres Projekt gibt, dann holt man sich Leute dazu, also so externe Leute. Mhm. Die sind aber dann teilweise im Atelier, aber teilweise auch nicht. Mhm. Für den Brunnen zum Beispiel haben wir eben eine große Halle gemietet. Mhm. Und das war auch super. Ich meine, das ist wirklich ein paradiesisch, dann fast jeden Tag mit dem Fahrrad über die Donauinsel nach Floridsdorf und dann sind da 15 Leute und man baut diesen Brunnen. Also das ist eigentlich das Bürgerliche.
Ja.
Und das war total schön. Der Herr Chef schön. Kommt. Nein, nicht als Chef, sondern man arbeitet damit, man macht das auch zusammen und dann macht man diesen Brunnen mal für 2-3 Monate, also das Betonieren.
Mhm. Sind das Facharbeiter, die da... Ich frage zu blöd, weil ich habe einen Freund.
Also, wir arbeiten meistens mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Okay. Teilweise gibt es Facharbeiter, aber es ist besser, wenn die von der Kunst kommen, weil die wissen dann, um was es geht.
Ja.
Weil sonst hast du, sonst schaut es, also die Kommunikation ist einfach viel einfacher. Mhm. Es sind Facharbeiter, also wenn man hatte gut mit Metall kann, die können das dann auch.
Aber denen musst du ja nichts erklären, ne?
Aber denen musst du nichts erklären, künstlerisch, um was wichtig ist, weil die das verstehen. Mhm. Vor allem richtige Facharbeiter, das kannst du dir nicht zahlen.
Kannst du nicht leisten.
Nein.
Also da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Zum einen, weil ich einen Freund habe, der hat so gesagt, na, wenn ihr das nächste Mal irgendwas so mit Keramik macht, kann man sich da irgendwie anmelden. Kann man da einfach mitmachen? Gibt es ja so, habt ihr so Open Calls, wo ihr sagt, wir machen 200 Teils, wir brauchen Leute, kommt vorbei und macht's einen. Gibt es sowas? So?
Nein, gibt keine Open Calls.
Weil also ihr sucht euch die Leute aus.
Ja.
Und das andere, weil du sagst, Facharbeiter, also der Hans Kuppelwieser, wenn der seine Skulpturen macht, wo er diese Niroster-Kuben da zusammen, also das macht ein Baggerfahrer. Und der Baggerfahrer, ich meine, die kennen sich schon lange und da weiß einfach der Hans genau, okay, dem muss er das jetzt nicht sagen. Er sagt einfach irgendwann einmal, stopp, passt jetzt. Ja? Also diese Zusammenarbeit zwischen einem kreativen Prozess und dem Machen.
Das Wichtige ist, dass Leute nicht zu kreativ werden. Mhm. Also auch bei solchen Arbeiten, auch bei sich selber. Mhm. Oft ist ja eine starke Idee wichtig, aber dann in der Umsetzung, wenn es dann zu kreativ wirst, kommt der Schaß raus. Mhm. Also das, das Wort ist halt auch sehr verwaschen, ist ein schwieriges Wort. Wenn die Kreativität auf einem falschen Level kommt, dann wird es uninteressant.
Mhm. Okay, na darüber müsste ich jetzt nachdenken. Was kann ich mir darunter jetzt vorstellen?
Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Idee hat und die entwickelt und ein Konzept, dass man diese Teile macht, und man baut so ein Dorf auf und so weiter. Wenn man jetzt dann aber plötzlich anfängt, mit den Fingern da rein zu kneten und Augen drauf zu machen und so, dann nimmst du was weg, dann fügst du unkonzentriert so eine Kreativität ein, die das Ding schlechter macht.
Okay, jetzt kapiere ich es halbwegs, das Konzept steht, die Kreativität muss irgendwann einmal da sein, damit was umgesetzt werden kann, aber in der Umsetzung kann das einfach zum falschen Zeitpunkt, dann macht es das nicht mehr besser, sondern nur noch anders oder
schlechter. Kann das hinderlich sein, auch wenn es sich dem Gesamtkonzept nicht unterordnet, weil ich meine dann, machst ein monochromes Bild und dann denkst du, jetzt mache ich doch ein Blümchen und malst da Blümchen rein. Mhm. Und dann, das kann manchmal gut sein, weil was Neues doch entstehen kann, aber eigentlich würde man das dann im nächsten Bild machen, sozusagen.
Und auf gar keinen Fall, ich meine, Das müsste dann von euch kommen, nicht? Also wenn ihr jetzt jemanden, einen Helfer habt, der muss dann einfach liefern.
Nein, wir haben zum Beispiel so ein großes Bild gemacht von der Boring Island. Mhm. Und dann waren irgendwann Kinder da und haben, das ist ja das Tolle an Plastilin, haben das so durchgedrückt und haben 4 so Quasten darauf gepickt. Mhm. Und das kannst du jederzeit wieder runternehmen und dann siehst du es und das bringt so einen anderen Level rein, an den hat man nie gedacht, wo man sich denkt, wow, da passiert was. Mhm. Das ist interessant und das lasst man dann. Mhm. Also die Kreativität besteht eher drinnen, zu wissen, wann man aufhört.
Ja.
Und das Ding zu sehen und zu sehen. Mhm. Weil oft braucht man ja nur was nehmen und umdrehen oder so.
Mhm. Also Perspektivenwechsel.
Ja.
Ja, ich meine, wenn ihr dann so ein Projekt begleitet und ihr seht, dass da von außen jemand was tut, was dann passt, arbeitet ihr dann damit weiter oder lasst es oder ihr sagt einfach, na, wir bleiben jetzt, das Konzept steht, das sollte jetzt nichts mehr verändert werden.
In einer, beim Ausstellungsaufbau meinst du?
Ja, oder wenn ihr gemeinsam oder wenn ihr mit
das Mitarbeiter. Schaut man sich an, ja. Und dann redet man drüber. Mhm. Und dann.
Also ist nichts also, ausgeschlossen, aber.
Nein. Die bringen ja was, also jeder, der mitarbeitet da bei den Brunnen, die Leute bringen ja was rein, mhm. von sich auch, wie jetzt die Oberfläche, wie man es umsetzt, da technisch gibt es ja vielleicht neue Ideen, das entsteht ja alles.
Mhm.
Und natürlich bringen sie die Leute da selber ein. Das, sonst ist es ja total.
Mhm.
Sonst wird es ja ein bisschen fad. Ja.
Also, damit ich das verstehe, große Halle, dieser Brunnen wird dort produziert. Sind das Einzelstücke, die dann vor Ort zusammen.
Das waren Einzelfiguren, weil man die sonst so. Sonst hätte man so viel Bewährungseisen reingeben. Also, wenn du jetzt 3 oder 4 zusammen hast.
Mhm.
Dann musst du wahnsinnig viel Bewährung reingeben und dann brauchst Hebeanker und also das wäre sehr schwierig geworden.
Also Einzelfiguren, die dann vor Ort zusammen.
Genau.
Reden wir kurz über die Materialität. Der Brunnen besteht aus. Ist es gegossener?
Das ist so ein Spezialbeton, den hat die TU Wien entwickelt.
Mhm.
Ultra High Performance Concrete nennt sie das.
Geil.
Das ist halt ein Beton, der ganz feine Sande und so weiter drinnen hat und mit extrem wenig Wasser aushärtet, weil er mit, und darum ist ein Flussmittel drinnen, damit er überhaupt feucht wird.
Mhm.
Wenn der mit weniger Wasser aushärtet, wird er härter und dann sind dann noch so Plastikfasern drinnen.
Mhm.
Das haben wir auch gebraucht, damit im Außenraum, weil sonst ist so eine Nase oder so schnell abgeschlagen, auch wenn ein Bewährungseisen drinnen ist. Und das hält einfach, der ist wahnsinnig stabil und wahnsinnig dicht, dieser Beton.
Mhm.
Und er hat eine schöne Oberfläche.
Mhm.
Und ja.
Nee, ist es ausgeschlossen, dass da jemand deine Nase sich mit nach Hause nimmt?
Du kannst immer mit einem Vorschlaghammer Dinge abhauen.
Mhm.
Also kannst du bei einer Bronzestatue auch was abbrechen, oder absägen.
Aber es ist ja, ich meine, in Zeiten des Überwachungsapparates, also da gibt es sicher irgend so eine Kamera, die diesen Brunnen, euren Brunnen auch irgendwie so im...
Es hat dann gegeben, während dem Aufbau, es hat dann gegeben, bis der Bürgermeister und Van der Bellen ihn eingeweiht haben. Und dann haben sie es, glaube ich, weggeräumt. Die wollten nur sicher gehen, dass nicht davor schon irgendwas passiert.
Ich glaube, die wollten sicher gehen, dass dem Herrn Van der Bellen nichts passiert.
Nein, das war für den Brunnen, die Kamera.
Ah.
Die war während der Baustelle, dass nichts gestohlen wird und dann auch noch bis zu dieser Eröffnung.
Ja.
Das war so ein Riesenblock mit so einer Stele und oben waren Überwachungskameras oben und das war dann vernetzt mit irgendeinem Überwachungszentrum. Das normale Baustellenüberwachung.
Ja. Aber es wäre ja an und für sich interessant, weil ich glaube, gerade bei Kunst im öffentlichen Raum ist ja spannend, weil da gehen ja Leute vorbei, denen setzt man ja quasi was vor die Nase. Ja, es ist ja jetzt nicht ein Publikum, das eine Eintrittskarte im Museum zahlt und sagt, ich schaue mir jetzt die Ausstellung an, sondern der steht denen vielleicht im Weg herum. Ja?
Die Nicole Eisenmann, hat zum Beispiel gesagt, die hat Skulpturenprojekte in Münster gemacht, die Bronze und zwei aus Gips. Ja. Da ist dann eh von einer der Kopf abgebrochen worden. Mhm. Und sie hat gesagt, weil sie halt von der Malerei kommt und sie ist dann gefragt worden, da Skulpturen zu machen für den öffentlichen Raum. Und sie hat das Gefühl gehabt, wie kann sie sich das herausnehmen, den Raum, den Leuten sowas vorzusetzen? Also wie, da geht es um Erhaltung und das ist natürlich schon eine Frage, aber ich denke mal, was zu machen, was interessanter ist, wie 4 geparkte oder 10 geparkte Autos, freue ich mich schon immer. Mhm.
Na gut, das ist, aber ich kenne ganz viele Leute, die anders denken. Die denken sich dann, da ist jetzt mein Parkplatz weg. Ja? Mhm. So, also, ich meine, muss man nur mal so auf ein Magistratsamt gehen bei so einer öffentlichen Anhörung, wenn geplant wird, 4 Bäume zu pflanzen.
Mhm. Also, und die denken mir immer nur, da ist mein Baum weg, ja, oder meine Skulptur oder mein...
Ja. Aber eben, da gibt es eben total unterschiedliche, mhm, und ich glaube, so wie die Menschen halt dann darauf reagieren. Es gibt wahrscheinlich Leute, die gehen bei euch eurem Brunnen vorbei und denken sich, lässig, gefällt mir, da ist Wasser, im Sommer kann ich da tratschen mit meiner Bekannten. Und es gibt sicher Leute, die sich denken, was soll das schiere Ding da?
Es gibt ja neue, sie kriegen Augenkrebs, ja, in den Kommentaren. Aber ich glaube, das war jetzt eine politisch motivierte Anti-Kampagne. Mhm. Und im Frühjahr, wenn das wieder losgeht, in Wien, also in Wien hat halt so eine Tendenz, mal was total abzulehnen, weil es halt eine Veränderung ist. Aber ich glaube, das wird irgendwann gegessen sein, dieser Widerstand.
Der wird ja dort jetzt ein paar hundert Jahre stehen. Im Idealfall, nicht? Also da werden noch viele unterschiedliche Zeitgeister und Meinungen sich damit konfrontiert sehen. Das finde ich ja auch spannend. Es ist ja auch etwas, was so, ich weiß nicht, über den Bernini-Brunnen auf der Piazza Navona in Rom haben sich schon, da reden seit 500 Jahren, gehen da die Leute vorbei und erzählen Geschichten darüber und unterschiedliche Politiker und Systeme reflektieren darauf. Also es ist dann schon sowas. Da schafft man halt Fakten, wo halt die Menschen, das kann man nicht einfach auf die Seite räumen oder zudecken.
Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir zu diesem Wettbewerb eingeladen worden sind, weil das ist natürlich ein Traum, dass man einen Brunnen machen darf, kann. Mhm. Also das ist ja eine unglaubliche Möglichkeit. So ein Angebot hat man ja normalerweise nie.
Ja, ihr hattet ja schon mal eines, oder?
Weil und dann beschließt man halt, das wäre eigentlich super, wenn man da sowas Gutes abgibt. Man, bei manchen Wettbewerben gibt man etwas ab, damit man in dem Ringelspiel dabei bleibt. Und wir wollten das unbedingt machen.
Es wäre eigentlich spannend, da jetzt so eine Kamera zu haben, die beobachtet, wie die Leute reagieren. Oder ihr müsstet euch einfach mal dort so Meet and Greet, ja, Meet the Artist, ja, dort hinsetzen und mit den Leuten sprechen und
also die Geschichte erzählen. Es gibt ja viel mehr positive Reaktionen als schlechte. Nur die schlechten, die artikulieren sie halt vielleicht mehr und lauter.
Mhm. Ja, das ist leider so. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, aber die Hoffnung stirbt er bekanntlich zuletzt. Ich glaube, wenn man kann nur einen Beitrag dazu leisten, dass, und das ist ja das Schöne, wenn man jemanden erreicht, der nicht schon begeistert ist. Weil ihr werdet ja, da gibt es jetzt wahrscheinlich Leute, die finden euch cool, die finden diesen Brunnen sowieso lässig. Und es gibt aber dort wahrscheinlich in der Gegend einen Haufen Leute, die haben vielleicht von euch nur Fetzen mitbekommen aus den Medien. Die waren schon vorher so, haben sich gedacht, so na super, was kommt da jetzt auf uns zu? Aber wenn einer von denen dann vorbeigeht und sagt, hey, ist eigentlich schön, ich verstehe das, ist schön. Also die wollen wir ja.
Viele von diesen Beschwerden und so, das passiert ja oft auch von Leuten, die die Dinge nie gesehen haben. Das heißt, das wird medial vermittelt und dann wird halt ein Kommentar rauslassen, ohne dass die jemals dort waren. Mhm. In Bregenz haben wir aufgebaut und dann hat es plötzlich einen irren Skandal gegeben, in der Zeitung hochgepusht mit SMS-Voting, ob das Kunsthaus Bregenz für solche Art von Kunst, ob sowas erlaubt sein soll oder nicht. Das war aber bevor die Ausstellung eröffnet hat. Mit irgendwelchen Fantasievorstellungen und dann hat die Ausstellung eröffnet und dann waren die Leute skandalisiert, dass es gar kein Skandal war.
War ja gar nicht schlimm.
Ja.
Nein, das ist natürlich in unserer heutigen Zeit, man liest ja oft dann, also ich weiß das, ich kenne das selber von mir, es gibt irgendwo so einen Artikel und ich ertappe mich dabei, wie ich eher die Kommentare lese als den Artikel selber. So, weil wir irgendwie so, wir wollen wissen, wie die Leute drauf reagieren. Aber das ist natürlich ein kompletter Blödsinn.
Nein, ich mag das gar nicht wissen.
Liest du nicht?
Das tue ich mir nicht an.
Ja, ja. Nein, das ist wahrscheinlich eh gescheit. Ja.
Natürlich beim Brunnen, wenn jetzt wer kommt und wirklich eine E-Mail an uns schickt und sagt, warum habt ihr das so und so gemacht, weil ich finde das und das nicht gut. Also wenn wirklich wer was wissen will, außer da kriege ich ja Augenkrebs, so ein Scheiß.
Ja.
Dann beantworten wir das auch.
Ja.
Oder treffen die Person dort. Und weil dann ist das ja wirklich ein Dialog. Weil diese anderen Kommentare, das ist ja kein das ist ja nur ein bewertender Satz und das ist ja kein Dialog.
Ja. Na gut, das ist halt auch immer so eine, das ist natürlich eine komplizierte Frage. Ask the average person. Ja. Das hat eine Richtigkeit, aber dann bekommt man halt auch das, was dann zu erwarten ist. Ja. Auf der anderen Seite finde ich auch einen ausschließlichen super sophisticated Diskurs auf höchstem Niveau auch anstrengend. Also man muss schon irgendwie so ein Kondensat finden aus Meinungen, Urteilen, Kritiken. Aber Das muss man, glaube ich, auch, ich meine, letztendlich muss man es aushalten, oder? Ihr stellt da was an einen öffentlichen Ort und man kann natürlich nicht erwarten, dass da alle vorbeigehen und sagen, das ist jetzt die Erfüllung all meiner Träume. Also da muss man einfach...
Das geht ja gar nicht.
Das wäre ja auch langweilig, oder?
Nein, aber das geht ja gar nicht. Mhm, ja. Weil dann müsstest du ja einen demokratischen Prozess starten, dann müssten alle Leute ihre Meinung, dann dauert das 20 Jahre, und dann wird gewotet und dann kommt was raus, was nicht interessant ist wahrscheinlich. Mhm. Weil wenn man sich die Entwicklung der Autodesigns zum Beispiel anschaut, die ja wirklich ein Produkt machen müssen, das viele Millionen Mal verkauft wird, also da geht es um dieses Allgemeine, und die nähern sich aneinander immer mehr an, die Designs. Also weil sobald irgendwas ein bisschen anders formuliert ist, bricht der Absatz ein, weil es schon zu speziell ist.
Ja. Na, früher hat man gewusst, das ist ein Volvo, das ist ein Mercedes, das ist ein Audi oder so. Ich will jetzt da keine Product Placement machen, aber du hast recht, die schauen alle gleich aus.
Es wird immer homogener
ja.
durch dieses Muss, dass das einfach für alle...
Was verlangt der Konsument?
Ja.
Und das wäre natürlich die Frage, was verlangt der Konsument jetzt von einer Brunnengestaltung? Und das ist schön, weil ihr habt ja das Wasser ins Zentrum gesetzt und nicht irgendeine Skulptur.
Und das Komplizierte ist ja, man muss ja es gibt verschiedene Generationen während einer Lebenszeit aus verschiedenen Nationen und verschiedenen Identitäten. Und dann gibt es in 10 Jahren es wieder was anderes und in 10 Jahren wieder. Mhm. Also das ist, wenn man jetzt eine Schnappschussaufnahme der Befindlichkeiten von jetzt macht, dann schaut das in 10 Jahren vielleicht total uninteressant aus.
Ja.
Wir sind bei den Brunnen auf was draufgekommen. Wir haben einige Figuren, das ist ja eine Mischung aus verschiedenen Arbeitsmethoden. Manche sind positiv aufgebaut, die meisten sind gegossen in einer Negativform, aber wie man diese Negativform baut, ist halt verschieden. Mhm. Und wir haben auch traditionelle Methode auch verwendet, wo man Positivform baut aus Ton, und dann nimmt man es mit Gips ab und füllt den Beton ein. Mhm. Und diese Figuren haben sofort ausgeschaut wie irgendwie 50er Jahre Sozialbau. Okay. Wien. Aufgrund der Arbeitsmethode. Mhm. Und man sieht es dann in einer gewissen Zeit verhaftet. Und wir haben aber neue Methoden entwickelt, die wir halt sozusagen erfunden haben. Und das kann man dann nicht so genau in der Zeit platzieren. Das schaut, das hängt nicht in so einer Zeitachse fest. Und das Interessante ist dann halt, dass das alles gemischt ist. Mhm. Dass diese verschiedenen...
Habt ihr bewusst so auf traditionelle Techniken gesetzt? Weil sowas könnte man vielleicht heute auch mit einem 3D-Drucker machen.
Haben wir auch dabei, einen 3D-Druck.
Okay. Siehst du, ich entlarve mich als...
Wir haben auch ein 3D-gefrästes dabei.
Mhm. Okay. Und war das eine bewusste Entscheidung?
Ja.
Unterschiedliche Arbeitsprozesse?
Dass sie die Figuren untereinander, also nicht nur in der Form unterscheiden, sondern eben auch in ihrer Textur und in ihrer Herstellungsweise. Mhm. Weil du das ja immer von außen lesen kannst, wie was produziert ist.
Mhm. Na, ganz offensichtlich sind wir als oder eine Stadt oder die Gesellschaft oder die Politik auch weiter, weil zumindest hat der Brunnen jetzt keinen großen politischen Skandal ausgelöst, hatten wir ja auch alles schon. Ja. Und ich glaube, das ist...
Das ist interessant, weil das einfach so ein klassisches Ding ist, was sie dafür anbietet, dass sie wer aufregt und sagt, so viel Geld für und so weiter. Mhm. Mhm.
Was hat das gekostet?
Ich weiß es nur aus der Zeitung. Okay. 1,8 Millionen anscheinend.
Hat dieses Projekt gekostet?
Ja.
So von bis wo? Inklusive Sicherheitskamera.
Ausschreibung, ja. Pumpen, die Architekten, die das geplant haben, diese ganzen Meetings von der Stadt, da ist ja.
Und ihr werdet ja auch nicht für das Gotteslohn gearbeitet haben, oder? Gibt es wahrscheinlich ein Honorar. Für sowas.
Kleines Honorar gibt es, ja.
Nein, ich denke mal, das ist schon...
Normalerweise, man verdient dann Geld, weil man sich selber für die eigene Arbeit bezahlt.
Ja.
Aber auch nicht wie ein Facharbeiter, das geht sich ja nicht aus.
Okay, aber das klingt schon für mich so, also so wie du darüber sprichst, auch ein wichtiges Projekt, die Gelegenheit, so einen Brunnen zu machen.
Und man macht natürlich was Großes, also man geht immer an die Grenzen des Budgets, weil man einfach was Gutes machen will. Mhm. Und wenn man maximal unter 50 Quadratmeter Wasserfläche bleiben muss, laut Ausschreibung, dann geht man halt an das Maximum, aber weil diese Möglichkeit möchte man nutzen, auch wenn man jetzt nicht wirklich was verdient dabei.
Mhm. Mhm. Also Herzensprojekt.
Ja.
Gibt es sonst noch so Herzensprojekte, wenn ich dich jetzt gerade rausfrage, was würdest du denn gerne machen? Was wäre denn?
Also das im World Trade Center war das war eine super Sache. Human Elevator war eine super Sache. Ja. Es gibt so ein paar Performances, die wirklich gut waren, aber Ausstellungen, die würde man gerne wieder sehen.
Mhm.
Ja.
Aber ich denke jetzt, also du blickst jetzt zurück, aber
nach vorne.
Nach vorne. Gibt es irgendetwas, wo du dir gedacht hast, ich weiß nicht, die Spitze von der Pyramide von Gizeh bearbeiten oder so eine dritte Sphinx aufstellen? Gibt es irgendwas, wovon du träumst, so etwas total Absurdes, wo du denkst, wird probably nie passieren, aber...
Reise zum Mittelpunkt der Erde? Ja. Nein, ich habe jetzt keine Antwort.
Nein, das ist natürlich auch etwas, ich bin so leidenschaftlicher Tennisspieler und ich denke mir dann manchmal so der Matchball in Wimbledon am Center Court, ja, was total absurd ist, nicht? Aber trotzdem macht mich das irgendwie glücklich. Das ist übrigens etwas, was wahrscheinlich ziemlich sicher die Lara wieder herausschneiden wird, weil sie alle meine Tennis-Analogien aus
nicht
dem Podcast
aushält.
Raus... kommt raus. Aber... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja auch vielleicht gut. Ja? Und es wundert mich jetzt gar nicht, dass du nicht sowas hast, weil es eben wabert und weil sich immer was entwickelt und das nächste Projekt ist wahrscheinlich immer das Wichtigste.
Da gibt es einen schönen Satz vom Tingeli, wie er ein Hommage to New York gemacht hat. Er ist ja nach New York gekommen und hat gesagt, es muss im MoMA stattfinden. Aha. Und hat dann eingeredet und versucht, und über irgendeinen Kurator das dann wirklich geschafft, dass es dort hat machen können, weil er gesagt, es ist wichtig, dass seine Skulptur in den Mistkübeln vom MoMA landet. Also solche Vorgaben sind recht schön. Mhm. Aber es kommt wieder was. Ich meine, ich glaube, ich möchte so einen richtig einen großen, so Sehnsucht nach einem großen Schwung guter Arbeiten. Mhm. Eigentlich.
So ein Corpus.
Ja. Corpus delicioso.
Ja. Na gut, das ist an die Arbeit. Also, ich meine, davon hält. Ich glaube, dass ihr tatsächlich das tun werdet. Ganz egal. Ich meine, Urteil, wie groß oder wie gut, das werden wir, das wird jeder für sich ausmachen, aber wenn ihr da irgendwie so weiter tut, wie ihr jetzt tut, dann wird das ja immer mehr. Es wird ja automatisch mehr. Ich glaube, ihr arbeitet schon noch an einem Lebenswerk, klingt so blöd, aber das, was ihr tut, also das Werk entsteht aus eurem Tun. Das ist ja wie so ein, nicht ein Abfallprodukt,
ein Thunfisch.
Ja gut, also ich glaube, bei diesem Bild können wir es auch gerne belassen. Ich finde das sehr spannend, weil ich ja selber auch nicht genau gewusst habe. Ich meine, ich habe hier zwar groß aufgeschrieben in mein schlaues Buch, gibt es den Gelatin-Code, knacke ich den Gelatin-Code, wenn ich jetzt mit euch vieren getrennt voneinander spreche, bin ich dann der einzige Mensch auf der Welt, der versteht, wie das so funktioniert, diese Innenwelt?
Dann müssten wir es ja selber mal verstehen. Aber wahrscheinlich ist der Blick von außen besser. Vielleicht versteht es der ja besser.
Ja, also ich meine, ich bin gespannt.
Also
ich
wenn du den Code knackst,
dann werde ich euch das mitteilen.
Ja, aber ja. Gib ihn uns ja. Nicht.
Nein, das wäre vielleicht dann total, das wäre vielleicht furchtbar. Nein, ich glaube, vielleicht behalte ich das einfach dann für mich. Also meine Erkenntnisse, es ist ein gutes, es ist hier gut aufgehoben in meinem Herzen. Ja. Ich bin ein sehr diskreter Typ. Auf jeden Fall finde ich es spannend, weil bis jetzt waren alle drei Gespräche total unterschiedlich. Mhm. Und das ist für mich, ich bin wirklich gespannt auf den Wolfgang. Und ich bin mir sicher, das wird wieder ganz anders sein. Und,
auf jeden Fall.
Es trifft nämlich total diesen Punkt, der mir so Spaß macht, dass man nicht genau weiß, in was für eine Richtung sich diese Gespräche entwickeln. Ja? Wenn man sich darauf einlassen kann, dass man einfach, man geht dann schon, manchmal verrennt man sich vielleicht so ein bisschen, aber das so ein Zug, einen Zug gibt es dann schon. Mhm. Ich glaube, wenn man wirklich aufmerksam diese vier Gespräche hören wird, ob jetzt nacheinander oder Ding, dann bekommt man eine Idee davon, wie ihr so halt so tickt, ja? Wie das so sein kann. Und jetzt hake ich noch einmal den Wolfgang ab. Weiß er schon Bescheid? Hast du?
Ja, ich habe vorher mit ihm telefoniert, okay. Ich gebe dir einfach seine Nummer.
Super, das ist super, weil vorgestern hat mir der Tobias deine Nummer gegeben und so handle ich mich durch und ich bin begeistert. Also vielen Dank. Ich freue mich auf alles das, was noch kommt. Dankeschön.
Gut, danke.